Ich darf den Text lesen, Kolosser 2, die Verse 11 bis 23. Unter diesem Thema, welch ein Triumph, noch nicht gekämpft und schon gesiegt, wollen wir hören, was Paulus schreibt und was sich nachher Norbert dazu gedacht hat. In Christus seid ihr auch beschnitten worden, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat, und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Ich darf Sie einladen zum Gebet. Und immer wieder, Herr Jesus, wenn wir diesen Text lesen, dann sind wir erstaunt, weil wir mit unseren natürlichen Augen und unserem natürlichen Denken das alles nicht sehen können, verstehen können, erahnen können. Das ist eigentlich so groß. Wir gehen da in eine andere Welt hinein. Das ist einfach fantastisch. Aber wir sind heute zusammengekommen und wir freuen uns, dass du uns heute dieses Wort wieder öffnest, damit wir etwas erahnen von deiner Herrlichkeit, von deinem Tun, was da geschehen ist am Kreuz auf Golgatha, was noch viel mehr ist, als wir je erahnen können. Herr, wir danken dir für die Möglichkeit, unter deinem Wort zu sein. Rüste unseren Bruder aus, dass er durch deinen Geist zu uns redet, dass er uns das zeigt, was für uns dran und wichtig ist. Und wo überall in dieser Welt dein Wort verkündigt wird, da bitten wir dich, weil es ja selbst dein Wille ist, dass es läuft und dass es das hervorbringt, zu was du es gesendet hast. Wir danken dir sehr herzlich. Du hast diese Welt in der Hand, auch wenn der Wahnsinn uns schier den Kopf zerreißt und wir das alles nicht verstehen und erahnen können. Aber wir preisen dich darüber. Wir wissen, es steht geschrieben, du wirst dein herrlich Werk vollenden. Und darauf bauen wir und danken dir. Und so segne du uns und gib uns gute Ohren, um dein Wort zu hören. Amen.
Welch ein Triumph! Das ist ja das, was Paulus mit diesem Kolosserbrief eigentlich sagen will, nicht nur mit dem Kolosserbrief, aber hier ganz besonders. Was für ein Triumph ist das, was wir in diesen Kapiteln schon 1 und 2 gesehen haben. Und das ist ja eigentlich kein vollständiger Satz, den wir darin haben. Welch ein Triumph, das ist ein Ausruf, das ist ein Lebensgefühl. Und das ist auch das Lebensgefühl von Paulus, nämlich das ist ein unglaublicher Triumph. Es wäre interessant zu wissen, ist das auch Ihr Lebensgefühl? Wenn Sie die Bibel lesen, wenn Sie Ihren Weg gehen, wenn Sie Ihre stille Zeit halten, dass Sie den Eindruck haben, was für ein Triumph ist das, in dem wir gemeinsam und auch als Einzelne schon leben dürfen? Das ist hier gemeint. Welch ein Triumph. Noch nicht gekämpft und doch schon gesiegt. Leben im Sieg Jesu, könnte man das auch nennen. Unser Sieg ist mit diesem Triumph verbunden, Triumph über alle Mächte und Gewalten, das wiederholt Paulus in den Kapiteln 1 und 2 mehrfach, wenn Sie es noch im Sinn haben, dass in ihm alle Mächte und Gewalten geschaffen sind, auf ihn hin und durch ihn und in ihm geschaffen und dass er alle Mächte und Gewalten bloßgestellt hat, überwunden hat, über ihnen einen Triumph vollzogen hat und gezeigt hat. Und diese Gewissheit zu haben, dieses tatsächlich, wenn man das so sagen darf, dieses Lebensgefühl zu kennen. Wir sind an Jesus gebunden und in ihm haben wir diesen Triumph. Natürlich haben wir diesen Triumph nur in ihm, das ist ja klar. Das gilt prinzipiell, ohne ihn haben wir gar nichts, aber in ihm haben wir auch Anteil an diesem Triumph, in ihm haben wir Anteil an seiner Fülle, das war der vorhergehende Abschnitt und diesen Triumph wollen wir auch wirklich erkennen und annehmen, uns daran freuen und darin leben. Triumphe kennen wir natürlich auch an anderer Stelle, wir haben gerade die Fußball-EM hinter uns und wir kennen das ja, wie das ist, wenn so erstaunlicherweise ständig scheint mir das zu passieren, so in den letzten Augenblicken, in der allerletzten Minute, vielleicht sogar der Nachspielzeit, noch das entscheidende Tor fällt. Was für ein Jubel das ist, was für ein Triumph durch diese Stadien geht, dass noch so ein Augenblick da entsteht und wenn dann da irgend so ein Schiedsrichter kommt und sagt, das gilt gar nicht. Weil irgendjemand einen Zentimeter über eine Linie getreten war oder zu weit im Abseits stand, dann muss man genauer hinschauen und dann ist natürlich enttäuschend, wenn solch ein Triumph dann am Ende doch nicht gegeben wird, zu früh gefreut. Und ich ahne das und erlebe das, dass das auch ein Lebensgefühl von vielen Gläubigen ist, nämlich das Gefühl, freu dich bloß nicht zu früh. Du weißt nicht, was noch alles kommt. Und so könnte man das über dem Leben von vielen sagen, man weiß nicht, was alles noch schief geht. Und ich kenne diese Haltung aus vielen, vielen Gesprächen. Wer weiß denn, ob wir treu genug waren? Wer kann denn sagen, ob wir fromm genug, gläubig genug waren, ob wir uns genug engagiert haben, ob wir mutig genug waren in unserem Bekenntnis, ob wir genug investiert haben, ob wir den richtigen Maßstab gefunden haben, dass wir auch sagen können, ja, es ist genug und ich darf das erleben und wissen, denn wir kennen auch manche Formulierungen der Bibel auch im Neuen Testament, die uns da ein wenig irritieren und durcheinander bringen. Wenn wir zum Beispiel sehen, in dieser doch sehr harten Rede von Jesus in Matthäus 7, wo es in Vers 21 folgender heißt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und wenn wir das lesen, dann müssten wir sagen, könnte das sein, dass uns so etwas auch blühen könnte? Wäre das denkbar, wäre das möglich? Wir würden natürlich sofort sagen, nein, das kann nicht sein. Nicht, wenn ich Jesus gehöre. Nicht, wenn ich in ihm bin und in diesem Triumph lebe, aber wir merken diese Verunsicherung, die es auch damals in den Gemeinden gab, in den Gemeinden von Galatien, der Kolosser, in Korinth gab es immer diese Anfragen, gilt denn nun das Gesetz oder gilt das Evangelium? Gilt das, was wir von Paulus hören, oder gelten auch diese scharfen Formulierungen, die wir in den Evangelien haben? Gilt Erlösung durch Gnade oder doch irgendwie durch Verdienst der Werke? Wir würden natürlich sofort sagen, auf keinen Fall Verdienst der Werke, aber irgendwie doch ein bisschen. Ja, so ganz Gnade, das kann ja nicht sein, denn nur Gnade, das kann ja ganz schnell auch billige Gnade werden. Man kann sich ja ausruhen, man kann den Eindruck erwecken, wir nehmen das alles nicht mehr so ernst und plötzlich merken wir, dass wir im Abseits stehen. Und im letzten Augenblick könnte jemand sagen, das war ein bisschen über der Linie, das gilt nicht. Triumph verpasst. Das ist so auch ein Lebensgefühl, das ich aus Begegnungen, aus Gesprächen mit vielen anderen auch kenne. Gilt es oder gilt es nur ein wenig mit der Gnade? Und ein wenig brauchen wir doch immer noch auch das Gesetz und die Werke des Gesetzes. Gelten die strengen Maßstäbe, von denen Jesus in den Evangelien spricht, an denen man nur scheitern kann? Also auch wir können eigentlich nur sagen, wie soll man das hinkriegen? Schon allein, wenn man mit dem Auto unterwegs ist und da so eine Schlafmütze vor sich hat. Jesus sagt, wenn einer zum anderen sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Und das sagt tatsächlich Jesus. Wenn dein rechtes Auge dich zum Abfall verführt und du irgendwo in deiner Fantasie unterwegs bist, wo du nichts zu suchen hast und dein Leib im höllischen Feuer landet, warum hat Jesus das gesagt? Gilt das? Könnte es sein, dass es mich irgendwie auch betrifft? Oder gibt es diese absolute Klarheit, nämlich diesen Triumph, wenn es heißt, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Das Problem ist ja, dass diese Worte von Jesus in den Evangelien stehen. Wenn Jesus gesagt hätte, früher war das mal so, aber jetzt ist es anders. Aber er sagt nicht, früher war das mal so, sondern Jesus sagt, das gilt. Das ist die Ordnung, das ist das Gesetz, und das Gesetz gilt selbstverständlich, und wir müssen dann genauer hinsehen, was gilt denn nun eigentlich für uns? Gilt das auch in der Gemeinde Jesu, nämlich im Neuen Testament, wenn es doch im Neuen Testament steht? Und Sie merken, also wenn ich Sie jetzt ein wenig irritiere mit diesen Aussagen, dann ist das vollkommen richtig, das muss uns irritieren. Wenn es da so ganz divergierende Verständnisse gibt, dann müssten wir genau hinsehen und fragen, was ist denn das eigentlich damit? Ist es nun Gnade oder müssen wir da eine Mixtur irgendwie hinkriegen, ein wenig Gnade und doch ein wenig auch selber was tun, damit die Gnade dann auch gültig bleibt? Und müssen genau hinschauen und fragen, wohin gehören eigentlich die Evangelien? Das ist eine ganz wichtige Frage, um solche Aussagen auch von Jesus zu verstehen. Gehören sie zum Neuen Testament oder gehören sie zum Alten Testament? Und wir würden natürlich sofort sagen, sie gehören natürlich zum Neuen Testament, ist ja klar. Das Neue Testament fängt ja mit den Evangelien an, mit Matthäus 1, Markus 1, Lukas 1, Johannes 1. Also Evangelien gehören zum Neuen Testament, also gilt das auch im Neuen Testament. Aber Sie merken, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Irgendwas ist da nicht einzupassen. Und wir müssten sehen, sie stehen tatsächlich im Neuen Testament, diese Worte Jesu, aber sie gehören strukturell noch zum Alten Testament. Das mag sonderbar erscheinen, denn das Neue Testament beginnt ja nicht mit Matthäus 1, sondern mit Matthäi am letzten, sagen wir, nämlich mit Matthäus 28, also mit dem Ende der Evangelien, mit Kreuz, Tod, Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten, da beginnt das Neue Testament. Die Schriften des Neuen Testamentes beginnen natürlich mit Matthäus 1, aber der neue Bund, der beginnt erst am Ende, nämlich da, wo Jesus dann auch sehr, sehr deutlich ausruft am Kreuz. In Johannes 19 wird es in Vers 30 so deutlich beschrieben, es ist vollbracht. Da ist das Neue Testament wirklich vollendet und wirklich erreicht. Und da ist dieser Triumph erkennbar. Jetzt ist es vollbracht, jetzt gilt es. Und was davor ist, das ist Übergang. Selbstverständlich spricht Jesus vom neuen Bund, weist darauf hin, leitet hin, leitet über zum Neuen Testament, aber er steht noch auf dem Boden des Gesetzes. Er muss auf dem Boden des Gesetzes stehen, bis er das Gesetz erfüllt hat. Und erfüllt hat er das Gesetz am Ende der Evangelien. Und vorher gilt das ganze Gesetz in, und das macht er ja sehr deutlich, in ganzer Schärfe. In ganzer Schärfe, da kann man nicht sagen, das kann man auch ganz anders sehen, sondern das Gesetz gilt so lange, bis es erfüllt ist und erfüllt wird es durch das Kreuz Jesu. Und da wird manches viel leichter, wenn wir das deutlicher unterscheiden können, dass da ein Übergang stattgefunden hat, dass das Gesetz an einer bestimmten Stelle beginnt, auch wenn es irritierend sein mag, aber wir dann umso deutlicher sehen können, wo fängt das Evangelium mit seiner vollen Gültigkeit an. Nämlich da, wo Gemeinde Jesu dann endlich auftaucht als der neue Bund. Ganz wichtig, um nicht ins Schlingern zu geraten, denn die, die am ehesten ins Schlingern geraten, sind nicht die Nachlässigen in der Gemeinde, sondern eher die, die es ganz genau nehmen, die es alles richtig machen wollen und die immer danach sehen, habe ich wirklich alles bedacht? Und dann sehen sie solche Formulierungen, wenn du nur einen falschen Gedanken hattest oder einen falschen Blick oder ein scharfes Wort gesagt hast, dann ist die ganze Gewissheit, die ganze Sicherheit dahin. Das ist nicht nur eine vage Vorstellung. Ich denke da an eine ganz alte Schwester, die am Ende ihres Lebens kam, tatsächlich sehr, sehr alt und sagte, ich habe als Kind einmal ein böses Wort zu meiner Mutter gesagt. Hat sie jahrzehntelang mitgeschleppt und hat immer den Eindruck gehabt, da ist etwas in meinem Leben, das ist nicht vergeben und das kann vielleicht nicht vergeben werden. Das war ihr Eindruck. Das kann man natürlich relativ leicht auch lösen und einen Menschen davon befreien. Nur diese Vorstellung, da lebt jemand im Glauben an Jesus und lebt ein ganzes Leben lang mit dieser Last und dringt nie durch zu diesem Leben, zu diesem Triumph, aber auch zu einem Weg und zu einer Berufung, zu der wir berufen sind, sondern bleibt immer unter dieser Last. Da gibt es etwas in meinem Leben, das ist nicht beseitigt, nicht überwunden und ich stehe unter einem, wir könnten sagen, Damoklesschwert oder unter dem Gericht und ich weiß nicht, wie ich das lösen soll, so am Ende meines Lebens. Und darum ist das aus meiner Sicht etwas so Wichtiges, da sehr genau zu sehen, was gilt denn für mich, für mein Leben, für meine Erlösung, was ist meine Gewissheit und wo gibt es noch diese Ungewissheit und wie lässt sich diese Ungewissheit vor allem lösen, überwinden, wo gibt es eine klare Antwort? Und das deutlich zu sehen, wenn es in Apostelgeschichte 13 heißt, das ist der Beginn von Gemeinde, da wird es ja schon verkündigt in aller Klarheit. Kapitel 13, 38 folgende, so sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet. Da sind zum ersten Mal in dieser Klarheit deutliche Worte über die Natur des Gesetzes gesagt, nämlich das Gesetz kann dich nicht gerecht machen. Und wenn du es trotzdem versuchst, dann bist du auf einem falschen Weg. Wenn du versuchst, eine Methode, eine Strategie anzuwenden, die nichts taugt, jedenfalls nicht zu diesem Zweck, dann bist du auf einem falschen Weg. Und wenn wir trotzdem immer wieder in diese Falle geraten und zu sagen, irgendwie muss man es aber doch tun und irgendwie muss man eine Leistung zeigen, muss in all den Ordnungen, Gesetzen auch deutlich leben, dann sagt Paulus, das ist jetzt Römer 8, Vers 2, folgende, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, nämlich einen neuen Menschen aus mir zu machen, mich in irgendeiner Weise von meiner Natur her zu verändern. Also mein Verhalten kann ich natürlich beliebig verändern. Da bin ich so anpassungsfähig, da kann ich bestes Theater liefern, was ich alles machen kann. Aber das ändert ja nicht mein Wesen und mein Herz. Ich bin immer noch derselbe. Was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Finde ich eine tolle Formulierung. dass er etwas verdammt hat im Fleisch und damit etwas geschehen ist. Paulus nennt das die Beschneidung des Herzens. Da ist etwas abgeschnitten von mir. Da ist etwas nicht mehr mit meiner Natur verbunden. Es ist weg, es ist nicht mehr da. Das ist diese Formulierung, in der Gestalt des sündigen Fleisches und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert, aber nicht geliefert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Und dann geht Paulus weiter in Galater 3, Vers 19, das ist ja sozusagen die Ergänzung, ganz wichtig für den Römerbrief. Was soll dann das Gesetz? Es ist hinzugekommen um der Sünden willen, bis der Nachkomme da sei, dem die Verheißung gilt. Und zwar ist es von Engeln verordnet durch die Hand eines Mittlers. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden, nicht durch die Werke des Gesetzes. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Und diesen Zuchtmeister haben wir alle kennengelernt. Der Zuchtmeister ist auch noch da. Der ist auch beeindruckend manchmal an manchen Stellen. Und mit diesem Zuchtmeister gehen wir manchmal auch um. Und Paulus sagt auch an anderer Stelle, wo dieser Zuchtmeister seine Aufgabe, seine Bedeutung hat. Aber zunächst einmal gilt, wir sind nicht mehr unter diesem Zuchtmeister des Gesetzes. Wir haben damit, so können wir es fast sagen, gar nichts mehr zu tun. Sie müssen sich keine Sorge machen, dass wir jetzt vollkommen beliebig leben. Das funktioniert nicht in unserem Leben, weil wir nach einem anderen Gesetz leben. Und dieses andere Gesetz ist nicht etwa leichter oder harmloser oder schwächer, sondern dieses andere Gesetz, nach dem wir leben, das ist ein Gesetz voller Kraft, voller Macht seiner Stärke. Anders als das Gesetz vom Sinai, das ist keine Macht und Stärke, sondern das ist einfach nur Ordnung und da ist eine Pflicht sichtbar. Aber diese innere Macht und Stärke, die uns durch den Heiligen Geist nach dem anderen Gesetz gegeben ist, die schafft das in uns, was das Gesetz nicht geschafft hat. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil ganz viele sofort diesen Eindruck haben, wenn man das Gesetz auf die Seite stellt und es nicht mehr beachtet, dann landen wir so in einem Laissez-faire und dann macht jeder, was er will und keiner, was er soll und dann wird alles krumm und schief. Das ist eine Befürchtung, die ich auch kenne und die ich auch ernst nehme, aber zugleich gilt das andere. Wenn der Heilige Geist in Ihrem Leben gegenwärtig ist, wenn sie versiegelt sind, wie es Paulus im Epheserbrief geschrieben hat, wenn sie versiegelt sind, wenn sie zu ihm gehören, dann kommen sie gegen diesen Heiligen Geist nicht an. Also sie müssen schon enorm dagegen aufwenden, um zu sagen, ich mache jetzt aber doch, was ich will. Das machen wir alle zeitweise, das kennen wir auch, dass wir doch unsere Ideen und Gedanken haben. Aber auf Dauer gegen diesen Geist zu leben, da würde ich fast in aller Vorsicht sagen, das kriegen Sie nicht hin. Nicht, wenn Sie mit Jesus angefangen haben und wenn Sie diesen Geist empfangen haben. Dazu ist dieser Geist in Ihrem Leben zu mächtig und zu stark. Da müssten Sie wirklich mit großer Entschlossenheit sagen, ich will nicht. Kann sein, dass es auch möglich ist, aber das muss wirklich ganze Entschlossenheit bedeuten, wenn Sie sich wirklich abwenden wollten. Ich kenne aber keinen, der so nah dran war und dann gesagt hätte, lieber doch nicht. Sondern ich kenne die Umwege, die wir gehen. Aber ich weiß auch, was es heißt, wenn Menschen Buße tun und merken, wie abwegig solche Gedanken und Wege sind und dann am Ende doch wiederkommen. Wenn wir auf der Leistungsebene blieben, unter dem Gesetz, dann würde das Urteil ganz sicher heißen, wir kennen diese Formulierung, gewogen, gewogen und für zu leicht befunden. Das reicht nicht. Und das muss jeder wissen, der versucht irgendwie doch noch seine Haut zu retten nach dem Gesetz. Es ist immer zu wenig. Und wenn jemand kommt und sagt, ich weiß nicht genau, ob es reicht in meinem Leben, das, was viele Menschen bewegt, auch gerade wenn sie merken, es geht jetzt langsam in Richtung Ewigkeit, ich bin alt geworden und ich sehe noch einmal auf mein Leben und jetzt kommen diese Fragen, da war so vieles, was nicht gut war, so vieles, was zu schwach war, wo ich untreu war. Und dann kommt diese Frage, ob's wohl reicht. Und man das sehr deutlich immer wieder sagen muss, ganz sicher reicht es nicht. Wenn Sie auf dieser Ebene leben wollen, ganz sicher reicht es nicht. Aber wenn Sie Jesus gehören, wenn Sie das erfasst haben, angenommen haben, mit ihm leben, dann reicht das, was er für Sie am Kreuz getan hat, ganz, ganz sicher. Paulus fragt dann umgekehrt, wenn das denn so ist, dass das Gesetz gar nicht zu Gerechtigkeit führt, dann ist das Gesetz doch irgendwie mangelhaft. Oder überflüssig oder sogar ungerecht, falsch. Ist es vielleicht das, dass man das Gesetz tatsächlich als ein Irrtum in der Geschichte seines Volkes Israel sehen müsste? Und dann sagt Paulus wieder etwas völlig Unerwartetes, nämlich das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Und wir verstehen das auch ein wenig, denn wir erinnern uns daran, die meisten vermute ich zumindest, warum wir denn zum Kreuz Jesu gekommen sind. Viele unter uns deswegen, weil wir uns ohne Ende gemüht haben und gedacht haben, irgendwann kriegen wir es mal hin und sind dann so, wie wir sein sollen und haben zunehmend gemerkt, es wird immer elender und immer weniger und ich krieg's nicht hin. Und am Ende bleibt in Anführungszeichen nur das Kreuz, Flucht zum Kreuz, Flucht unter das Kreuz. Und da erleben wir Erlösung und Gnade und Heil und Vergebung und all das, wonach wir uns so gesehnt haben. Deswegen ist das Gesetz des Alten Bundes heilig, gerecht und gut und immer noch notwendig. Natürlich erziehen wir auch unsere Kinder nach dem Gesetz, bis sie zum Kreuz Jesu kommen. Also wir können nicht sagen, wir sind nun Christen und wir sind als komplette Familie gläubig und leben irgendwie damit. Jetzt brauchen wir kein Gesetz mehr, sondern auch unsere Kinder müssen das erfahren. Es gibt ganz eindeutige Haltungen und Forderungen und das müssen wir ihnen sagen. Auch unsere Kinder werden ohne Sündenerkenntnis nicht durchkommen. Ohne Erkenntnis ihrer selbst nicht dahin kommen, wo sie hin müssen und hingehören, nämlich unter das Kreuz. Und da sind wir wieder miteinander vereint, wir als Eltern mit unseren Kindern und freuen uns daran, dass wir in dieser Gnade leben dürfen. Aber da sagt Paulus, dafür ist das gedacht, das Gesetz, dass wir zum Kreuz Jesu getrieben werden oder hinfinden oder gezogen werden, dass wir merken, so wie ich bin, so ist es nicht in Ordnung. Da ist viel Sünde und wenn wir dann zum Kreuz gekommen sind und wenn wir das erfahren haben, wo manche vielleicht denken, jetzt kommt der ganz, ganz große Wechsel. Jetzt war ich unterm Kreuz und jetzt bin ich so verändert. Und alles ist gut in meinem Leben, so wunderschön. Und es funktioniert, wie es funktionieren soll in meinem Leben. Und dann stellen wir fest, das Gegenteil ist der Fall. Also nicht, dass wir schlimmer wären als vorher, aber jetzt sehen wir viel, viel deutlicher, dass Sünde nicht heißt, ich habe hier und da irgendwas falsch gemacht in meinem Leben, vielleicht auch was Größeres, auch etwas richtig Tiefes falsch gemacht, sondern wir erkennen jetzt nach und nach unser ganzes Wesen, unsere ganze Persönlichkeit, unser ganzes Dasein ist ein einziges Desaster. Ein Totalschaden, nicht nur ein bisschen schuldig hier oder da und da bräuchte ich dann Vergebung, sondern unser ganzes Wesen ist so tief von Sünde durchzogen und verwickelt und untrennbar damit verbunden, dass wir daraus niemals frei werden würden. Und wir werden das noch sehen, es gibt nur einen Weg, davon frei zu werden, nur einen Weg. Nicht, dass wir sagen, ach, jetzt lebe ich mal im Glauben und versuche mal auf diesem Weg, mich irgendwie anzustrengen und zu verbessern. Dann landen wir wieder im Gesetz, wieder bei irgendwelchen Ordnungen und Geboten, wo Paulus immer wieder sagt, das Gesetz hat das nicht geschafft. Mit all seinen Forderungen, ob sie nun scharf waren oder auch relativ leicht, das Gesetz hat es nicht geschafft. Das Gesetz macht den Menschen nicht gerecht. Es verändert ihn nicht, es macht ihn nicht neu, weil es dem Gesetz unmöglich war, Römer 8, Vers 3, weil es durch das Fleisch geschwächt war, weil es mit der Sünde viel dramatischer ist, als wir wissen und als wir ahnen. Und das erleben viele, die seit Jahren im Glauben sind. Und plötzlich doch wieder alte Dinge aufbrechen, ihr altes Wesen vor Augen steht und sie merken, ich bin immer noch nicht durch. Da ist immer noch so vieles in meinem Leben, das mich plagt, das mich gebunden hat, das mich nicht loslässt. Ich bin nicht frei. Das ist ja an sich noch nicht so tragisch, wenn ich nicht von allem frei bin. Ich kann ja auch damit leben, dass ich ein bisschen noch gebunden bin, aber dass wir nicht frei werden für ihn, das ist das Dramatische. Dass wir nicht frei sind im Glauben, dass wir nicht frei werden für unsere Berufungen. Wir sind ja berufen zu irgendetwas. Wir sind berufen, seine Herrlichkeit zu zeigen, zu leben, zu verbreiten, für andere da zu sein. Und wenn wir immer unter dieser Glocke von Schuld, von Last, von schlechtem Gewissen leben, da freut sich kein Mensch. Wir nicht und andere auch nicht. Und darum ist Paulus so radikal, dass er sagt, das eine hilft nicht, das eine hat es nicht geschafft. Es ist heilig, gerecht und gut, es ist immer noch notwendig, aber neu und anders werden wir auf eine andere Weise. Gnade und Vergebung. Und wer immer noch mit dem Gesetz sympathisiert, und das tun erstaunlich viele, die auch in der Gemeinde Jesu leben, und das immer so mitläuft im Hintergrund und meint, er könnte sich doch irgendwie noch etwas dazu verdienen oder seine Gerechtigkeit aufpolieren, der hat dieses Grundproblem nicht verstanden. Du kannst das ganze Gesetz rauf und runter halten, und das Einzige, was am Ende rauskommt, du wirst noch deutlicher sehen, wie elend du bist. Also nicht, weil wir so dumm oder so abgrundtief böse sind, sondern weil diese Verwicklungen der Sünde so massiv sind, dass wir es selber nicht bewältigen können. Und das gilt auch noch, wenn wir längst zum Glauben gekommen sind. Das ist nicht mit einem Rutsch alles durch und erledigt, sondern wir erleben das zum Teil noch jahrelang. Dass wir immer und immer und immer wieder Erlösung brauchen von Dingen, die in unserem Leben immer noch so mächtig sind. Neigungen, Sünde, merkwürdige Angewohnheiten, merkwürdige Anfechtungen und dieselbe Schuld, die immer und immer wieder auftaucht. Und verstehen, warum Paulus so scharf wird, wenn er das betont, dass wir nur auf eine Weise Vergebung und Erlösung haben. Warum er so scharf wird, wenn jemand doch wieder eine gewisse Gesetzesfrömmigkeit aufrichten wird und Paulus ja an einer Stelle fast könnte man sagen, gnadenlos reagiert. Wenn einer unter euch ein anderes Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Und das ist nicht nur eine Androhung, das meint Paulus so. Nicht, weil er sagen wollte, wenn da einer andere Meinung ist als ich. Das ist für ihn nicht das Argument. Sondern wenn einer diesen Triumph des Kreuzes, dieses Werk Gottes in Jesus, dieses Heil in Jesus, wenn jemand an diesem Heil, an dieser Erlösung rühren und kratzen will und irgendetwas davon durcheinander bringt, in eine Grauzone bringt, es unklar macht, und am Ende eine Gemeinde da ist, die sagt, wir wissen jetzt auch nicht mehr, was gilt. Der sei verflucht. Und wir haben den Eindruck, dass Paulus das genauso meint, weil daran wirklich unsere Erlösung hängt. Mein Heil hängt daran, dass ich es glauben kann, dass es gültig ist. Und nicht nur dann, wenn ich sage, es gelingt mir gerade relativ gut, meinen Weg zu gehen und ich mache auch einen ganz anständigen Eindruck vielleicht. Aber was passiert, wenn tatsächlich die Schuld da ist, wenn es nicht gut läuft in meinem Leben, wenn ich versage, wenn ich versinke in alten Strukturen, in alten Bindungen, in alten Verhaltensweisen, wenn ich plötzlich merke, da tauchen Dinge in meinem Leben auf, von denen ich dachte, die hätte ich längst überwunden, plötzlich sind sie wieder da. Und der Eindruck, es geht alles verloren. Und Paulus sagt, nein, nein. Es geht nicht alles verloren. Unser menschliches Denken sagt, das kann doch nicht sein, dass die Gnade immer noch gilt. Und Paulus sagt, gerade dann, wenn du den Eindruck hast, es ist alles wieder verloren gegangen, dann halte dich an das Kreuz Jesu, denn die Gnade am Kreuz ist immer größer als die Sünde. Das ist seine, man könnte fast sagen, seine mathematische Gleichung. Wie groß die Sünde auch ist, die Gnade ist noch größer. Die Fragen, was darf man denn jetzt, so als Christ, und was darf man nicht? Ich erlebe das an vielen Stellen. Darf man oder darf man nicht? Früher, ich habe mal in meiner ersten Gemeinde im Keller ein bisschen rumgesucht und rumgeräumt und stieß da auf so alte Leitfäden für Jugendleiter. Das war spannend. 50er Jahre Jugendleitung. Tanzen? Nein. Sünde, abgrundtief. Ein junger Mann, der ein junges Mädchen nach Hause bringt. Undenkbar, undenkbar. Und wenn es nicht vermeidbar ist, nie in einem Hauseingang, nie in einem Hauseingang gemeinsam stehen. Sünde, der Pfuhl an Sünde. Also ich übertreibe natürlich ganz maßlos jetzt und wir wissen, dass da wirklich auch Dinge sind, die in Grauzonen landen, aber dass wir verstehen, diese Frage, was darf man und was darf man nicht, diese Frage, wie verhält man sich, darf man am Sonntag sein Auto waschen oder Fußball spielen, spielt in manchen Familien eine Rolle, darf man seine Hausaufgaben machen, heute sind es andere Fragen, aber grundsätzlich gilt es immer wieder, dass da irgendwie Grenzen sichtbar sind und diese Grenzen verunsichern uns. Im Judentum ist natürlich Frage, darf man am Sabbat bestimmte Dinge tun. Und da gilt das Gesetz. Ganz viele Dinge darf man nicht tun. Wir haben einen Backofen, der hat eine Sabbatschaltung. Den habe ich deswegen nicht so gekauft. Ich habe nur darüber gestaunt, weil ich manchmal auch Bedienungsanleitung lese. Und da steht drin, die Sabbatschaltung funktioniert folgendermaßen. Nämlich am Freitagabend kann ich das Ding einschalten, kann den Braten schon mal in die Röhre schieben. Und am Samstagabend um 17 Uhr springt das Ding an, sodass ich um 18 Uhr meinen Braten fertig habe. Das ist Sabbatschaltung, weil das Arbeit ist, wenn ich an diesem Herd rumwirke und dann Strom fließen lasse, Energie und Arbeit. Und für manche ist das undenkbar. Nach dem Gesetz darf das nicht sein. Licht einschalten ist für manche ein Problem. Speisegebote zu beachten ist immer noch für viele ein Problem. Und darum ist es so wichtig, auch für unseren Bereich, wenn wir fragen, was darf man und was darf man nicht. Auch die Frage, wie ist es mit der Sonntagsheiligung, ist ja für manche, wenn es dann um die Frage geht, kann man von der Politik her den Sonntag einfach abschaffen? Sagen, das war jetzt eine schöne Zeit, die wir hatten, jeden Sonntag Gottesdienst. Und jetzt kommen da manche, die sagen, warum eigentlich, warum haben die Christen da so ein Sonderrecht, dass sie am Sonntag frei haben? Die sollen gefälligst arbeiten in den Kliniken, in Pflegebereichen und vielleicht sogar am Fließband irgendwo. Und manche sagen, wir haben ein Sonntagsheiligungsgebot. Haben wir aber gar nicht. Wir denken nur, wir hätten eins. Wir sind nicht an das Gesetz gebunden, sagt Paulus. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Das ist die neue Regel, 1. Korinther 6, Vers 12. Denn er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Und er wird nicht ständig wieder vorgeholt, vom Kreuz abgenommen und mir doch wieder auf die Stirn geklebt und gesagt, jetzt ist alles wieder da. Das gibt es nicht. Vergebung unterm Kreuz heißt, es gilt für meine Vergangenheit, für meine Gegenwart, auch für meine Zukunft. Es gilt. Ich lebe schon in der Gnade. Es gab diesen Schuldbrief, es gibt vielleicht diesen Schuldbrief, es gibt die Anklagen und diese Anklagen gelten zu Recht. Man kann mir vieles anhängen und sagen und mag vielleicht auch Recht haben, aber das, was Paulus hier sagt, ist etwas, das könnte man für einen Trick oder für einen Kunstgriff halten, aber es ist eine echte Offenbarung. Er sagt, ihr seid mit Christus gekreuzigt und gestorben und begraben. Ja, die Anklage stimmt, auch in meinem Leben. Es ist alles korrekt. Wenn mich irgendjemand anklagen will, kann ich wahrscheinlich nur sagen, ja, recht hast du, aber du kommst zu spät. Bin schon gestorben. Wir hatten das in diesen Tagen, diese Formulierung von David, als er da mit Saul zusammenstieß in 1. Samuel 24 und dann ihm von oben von diesem Berg hinterher ruft, du jagst einen toten Hund. Ich habe das nie so richtig verstanden, als ich mich damit beschäftigt habe, aber inzwischen verstehe ich, was damit auch prophetisch gemeint ist. Wenn das Gesetz kommt, wenn der Ankläger kommt, darf ich das so sagen: Du jagst einen toten Hund, du kriegst mich nicht mehr, ich bin gestorben und begraben und ich bin auch auferstanden. Und diese Frage, die dann sehr, sehr wichtig ist, für wie viel Schuld reicht denn eigentlich das Kreuz Jesu? Das ist eine ganz spannende Frage. Ob ich sagen müsste, es reicht für das meiste, es reicht für bestimmte Dinge, es reicht, wenn du 3-mal oder 7-mal um Vergebung gebeten hast, aber beim 8-mal, da wird es schon sehr kritisch. Also noch einmal zu kommen mit denselben Geschichten, irgendwann muss auch Schluss sein mit Gnade. Kennen Sie diesen Gedanken? Irgendwann muss auch mal ein Ende sein mit diesem Reden von der Gnade. Und Paulus sagt, nein, wenn du kommst, ich werde niemanden hinausstoßen, sagt Jesus. Ich werde niemanden hinausstoßen. Ich habe das sehr konkret erlebt in einer Situation, in meiner ersten, in meiner zweiten Gemeinde. Ich war noch relativ jung, immer noch irgendwie gefühlt am Anfang meines Dienstes und ich hatte einen Mann zu beerdigen, erst seine Frau zu beerdigen, der hat sich tatsächlich totgesoffen, kann man nicht anders sagen. Der hat sich einfach totgesoffen in einem relativ kleinen Dorf. Sie waren beide Alkoholiker. Sie ist verstorben an einem heißen Tag, am 8. Mai, weiß ich noch genau, er saß neben ihr, sie starb, am 10. Mai haben sie es entdeckt. Ich weiß deswegen, meine Frau am 10. Geburtstag hat. Und da haben sie sie gefunden, er saß betrunken neben ihr, sie war schon 2 Tage tot, an einem heißen Mai-Wochenende. Und diese Beerdigung, zu wissen, das ganze Dorf, also ein relativ überschaubares Dorf, und alle kannten sie ihn seit über 40 Jahren und mehr. Und sie haben ihn unzählige Male unter irgendwelchen Sträuchern vorgezogen und nach Hause getragen. Sie wussten, was es für ein elendes Leben war. Sie wussten auch, dass er zu unserer Gemeinde gehörte. Und sie kamen beide über viele Jahre, wenn sie denn nüchtern waren, das waren sie auch öfter, dann kamen sie auch in die Bibelstunde. Und in den Gottesdienst, ganz, ganz liebe Menschen, wirklich liebe Menschen, aber zutiefst krank durch Alkohol. Und dann diese Beerdigung und ich in meiner Unsicherheit stand davor und wusste, das ganze Dorf wird mich jetzt belauern und denken, was wird er zu diesem Kerl sagen? Was kann man da sagen? Ich habe rotiert, ich habe schlecht geschlafen und ich habe überlegt, was kann man da überhaupt sagen? Was kann man sagen, um ehrlich zu sein? Sie kennen das ja, nirgends wird so viel gelogen wie auf einer Beerdigung. Und dieses Gefühl, ich will nicht lügen, aber ich will auch diesen Menschen nicht vernichten. Da muss man doch irgendwas sagen können. Und ich habe so viel, für mich persönlich, so viel daraus lernen dürfen, aus diesem Vorgang, von diesem Mann, von diesem Sterben, von dieser Beerdigung. Ich habe nur eine Frage gestellt und diese Frage, die hat gereicht. Das ist die, die ich gerade genannt habe. Für wie viel Schuld, für wie viel Versagen, für wie viel Elend reicht das Kreuz Jesu? Reicht das Kreuz Jesu für diesen Menschen? Also der hat nicht aus Spaß gefeiert und getrunken. Es war eine tiefe Not. Der hat nicht einfach das Leben gefeiert mit Fressen und Saufen und Sexualität und was da alles ja im Römischen Reich auch zu sehen war, was Paulus ja auch sehr deutlich angreift, sondern ein zutiefst kranker Mensch, der am Ende sich das Leben nimmt, weil seine Frau verstorben war und einfach nicht mehr kann und einfach nicht mehr will. Für wie viel Schuld reicht das Kreuz? Ich habe nur für mich das verstanden, ob Sie das jetzt auch so sehen oder ganz anders sehen, ich habe für mich verstanden, es kann nicht sein, dass das Kreuz Jesu zu wenig ist. Es kann nicht sein, dass Sie über dem Leben eines Menschen sagen müssen, der sich an Jesus hängt, tut mir leid, dafür reicht es nicht mehr. Kann nicht sein. Wenn die Sünde noch so groß ist, ist die Gnade umso mächtiger. Warum? Weil er seinen Sohn dafür hat sterben lassen. Und jeder, der kommt und sagt, Sie machen jetzt aber eine billige Gnade daraus, und ich habe das oft gehört, immer wieder, ihr macht da eine billige Gnade, dann frage ich zurück, was ist denn bitte eine billige Gnade? Billige Gnade ist Erlösung ohne Jesus. Wenn ich sage, wird schon, schwamm drüber, alles gut, das ist billige Gnade. Diese Gnade, die wir hier in der Bibel sehen, das ist nie eine billige Gnade. Das ist die teuerste Gnade, die man sich überhaupt vorstellen kann. Viel, viel kostbarer und größer und teurer als alles, was wir da einbringen könnten. Denn dafür musste einer sterben am Kreuz. Und zwar nicht nur irgendeiner, sondern der, der ohne Sünde war. Und der ist nicht zwangsläufig gestorben, weil irgendjemand dachte, den kriegen wir auch noch klein. Sondern weil er es wollte. Wir mussten ihn nicht mal überreden dazu. Wir haben ihn gar nicht gebeten, wir haben ihn nicht mal gesucht. Und bevor in unserem Leben irgendetwas geschehen war, hat er gesagt, und für dich gebe ich mein Leben dahin. Und dann kommt einer und sagt, ich weiß nicht, ob das reicht. Bei dieser Entschlossenheit, bei dieser Klarheit und wenn ich dann zu ihm gehöre und mich an ihn binde, in aller Schwachheit, auch mit mancher Schuld, mit manchem Versagen, dann darf ich sagen, dann reicht es ganz, ganz sicher. Billige Gnade ist nicht das, was wir am Kreuz Jesu sehen. Das ist das Größte und das Schönste und das Teuerste, was wir uns überhaupt denken können. Und wir verstehen die Formulierung von Paulus, wenn er am Ende von Epheser 3 sagt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi, die alle Erkenntnis übertrifft, viel größer, viel mächtiger ist als das, was wir uns ausmalen könnten. Billig wird die Gnade, wenn wir eine Grenze ziehen an der falschen Stelle und wenn wir sagen, da weiß ich auch nicht, ob es dafür reicht. Wenn Sie ein Medikament brauchen und ich sage, ich habe da was für Sie und der eine oder andere ist schon mal davon gesund geworden, dann werden Sie stutzen und sagen, ich frage mal besser jemand anderes. Wenn ich Ihnen etwas gebe und sage, bisher sind alle davon gesund geworden, dann werden Sie wahrscheinlich nicht sagen, das ist mir zu billig. Dann werden Sie sagen, her damit, das will ich, das brauche ich. Das ist teure Gnade. Billig wird sie, wenn wir sagen, ich weiß nicht, ob es reicht. Es könnte sein, dass es zu wenig ist. Dann wird auch unser Glaube billig und das Heil wird billig und das Lob wird billig, die Anbetung, die Erwartungen, das Zeugnis wird sehr dünn. Diesen Triumph zu sehen und in diesem Triumph zu leben. Ich habe noch nichts gemacht und schon gesiegt. Und ich darf darin leben. Natürlich kann ich noch fragen, und was ist mit den anderen, die nie gefragt haben, die auch nie geglaubt haben? Das ist ja eine Frage. Und die ist quälend unter Umständen. Was ist mit all denen, die nicht einmal einen Anfang gemacht haben mit Jesus? Und diese Frage darf man offensichtlich stellen, denn auch die Gläubigen damals haben sie gestellt und da gibt ihnen Paulus eine wunderschöne Antwort und sagt, was geht's euch an? Oder mich? Was sollte ich die richten, die draußen sind? Die gehen mich überhaupt nichts an, sagt er. Die gehen nur ihnen etwas an. Wir kümmern uns um uns. Wir kümmern uns und richten auch uns selber und die, die in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft leben, ob es da mit rechten Dingen zugeht. Aber er sagt in 1. Korinther 5 am Ende, das geht dich nichts an, was mit den anderen ist. Also muss ich darüber auch gar nicht nachdenken. Ich denke natürlich trotzdem drüber nach. Und da dürfen Sie mit der Bibel das denken, was Sie denken und glauben, was Sie glauben. Aber tatsächlich, es geht nur Ihnen etwas an, was er dazu zu sagen hat, zu denen, die da draußen sind. Was gehen mich die draußen an, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Gott aber wird die draußen sind richten. Und unsere Frage bleibt am Ende nur, in welcher Welt, zu welcher Welt gehören wir eigentlich? Und das ist tatsächlich die Frage, gehöre ich, lebe ich unterm Kreuz Jesu? Gehöre ich zu seiner Welt? Habe ich das Bürgerrecht im Himmel? Und zu verstehen, dass dann wirklich auch ein anderes Gesetz gilt. Wenn Sie im Iran leben würden, dann müssten Sie nach den Gesetzen des Iran leben. Da können Sie sagen, ich bin deutsch oder Europäer, ich lebe was anderes. Sie müssten nach den Gesetzen des Iran leben. Wenn Sie in England mit dem Auto unterwegs sind, dann müssen Sie links fahren. Sie können nicht sagen, ich bin aber deutsch und ich fahre gefälligst rechts. Sie müssen sich an die Gesetze des jeweiligen Bereiches oder Reiches halten. Als die DDR aufgehört hat zu existieren, am 3. Oktober 1990, als also dieser Übergang war, und von einem Augenblick zum anderen, nämlich um 24 Uhr im Übergang zu 0 Uhr, ist ja all dasselbe, die Gesetze der DDR plötzlich nicht mehr gültig waren. Manche blieben gültig, weil wir ganz ähnliche Gesetze haben. Aber diese Vorstellung, in einem einzigen Augenblick ist ein gesamtes Gesetzeswerk null und nichtig. Und es gilt ein anderes Gesetz. Das ist, wenn wir ein anderes Reich betreten, wenn wir unter das Kreuz Jesu kommen und wenn wir sagen, da will ich leben, da gehöre ich hin und ich nehme das an, dann gilt von diesem Augenblick nicht mehr das alte Gesetz. Nicht, weil das alte Gesetz nun plötzlich weg wäre und jemand sagen würde, das ist nicht mehr so wichtig für euch, weil ihr ja anders lebt, sondern diese schöne Formulierung, ich bin dem Gesetz schlicht und einfach gestorben. Und darum gilt es nicht mehr. Und jetzt lebe ich in dem neuen Gesetz des Geistes und darin lebe ich sehr, sehr gerne. Und ich erlebe das, dass dieses Gesetz nicht zu schwach ist, um mein Leben zu verändern. Es mag vielleicht ein bisschen langsam gehen bei mir, vielleicht ein bisschen zögerlich sein, aber das dürfen wir auch erleben, auch ohne hochmütig zu werden, dass wir sagen dürfen, und das Gesetz des Geistes, das hat mich nun wirklich erreicht und erfüllt und verändert und frei gemacht und lebendig gemacht. Denn dazu ist es gegeben und das wird es vollenden, sagt Paulus, und es wird euch sogar am Ende untadelig und vollkommen machen, wenn ihr vor ihm steht. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz des Todes. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und wir merken, wie pedantisch Paulus das formuliert, damit es auch wirklich jeder verstanden hat und es annehmen kann. Wenn das denn nun gilt, dann gilt es nicht nur ein wenig, dann gilt es komplett und ganz und für alle Zeiten. Und wir dürfen triumphieren, wie kein anderer Mensch in dieser Welt. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Darum sind wir hier. Und das feiern wir. Das feiern wir auch in der Mahlfeier heute Abend und dürfen uns einfach freuen. Ob Sie nun voller Lob und Dank und Freude hier sind oder ob Sie sagen, ich bin so mühselig und beladen und geplagt hier angekommen und es ist immer noch nicht ganz gelöst. Sie dürfen da sein, dürfen an seinen Tisch kommen. Da gehören Sie hin, wenn Sie zu ihm gehören. Dazu sind wir eingeladen. Wir beten miteinander. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du darin so entschlossen und eindeutig warst und bist und dass dein Evangelium für uns so radikal gilt, dass wir nie mehr darüber nachdenken, zweifeln, ängstlich sein müssten, wenn wir dich wirklich angenommen haben, dich kennen, dir nachfolgen, uns an dich halten und jeden Tag neu mit dir auch diese Verbindung suchen und haben. Und selbst auf den Wegen, wo wir merken, dass wir es nicht gut gemacht haben, wo wir auch immer wieder untreu werden, dürfen wir wissen, dass deine Entschlossenheit nicht nachlässt, sondern dass du da bist, uns nachgehst, uns suchst, uns zur Umkehr rufst und dass wir immer einen neuen Anfang machen dürfen. Herr, was haben wir es gut bei dir in deiner Gegenwart unter deinem Kreuz, weil deine Gnade immer groß genug ist. Darüber ehren wir dich, danken wir dir und freuen uns, dass wir dich kennen und mit dir unseren Weg gehen dürfen. In aller Klarheit, auch in aller Schwachheit, aber in der Anbetung und im Dank vor dir. Gelobt sei dein Name. Amen.